Deutschlandradio Kultur. Breitband.
We Radio. Via Radio.
Medien und digitale Kultur.
Willkommen zur letzten Breitbandausgabe des Jahres 2008 mit Thomas Jedeke am Mikrofon. Das Web 2.0, der große Medienstar der letzten Jahre, bezieht zurzeit richtig Prügel. Blogs werden entzaubert, soziale Netzwerke zu profitorientierten Profilsammelstellen degradiert. Der niederländische Medientheoretiker Geert Lovink hat sich Zeit für eine kritische Bestandsaufnahme genommen. Wir stellen sein neues Buch Zero Commands vor. Für uns ist die Zeit wie immer knapp. Wir haben auch in der scheinbar besinnlichen Jahresendphase die Handys nicht ausgeschaltet und checken Mails. Wer unerreichbar ist, hat schon verloren. Alles Quatsch, sagt Peter Heintl. Wer die Beine hochlegt, lebt besser, meint der Klagenfurter Entschleunigungsprofessor. Vor 20 Jahren hat er den Verein zur Verlangsamung der Zeit gegründet. Breitband fragt nach, ob's was gebracht hat. Und Vivian hat heute die Netzmusik. Vivian, was ist dein Beitrag zur Entschleunigung?
Hartonmusik. Das ist jetzt keine Variante von abstrakter neuer Musik. Das ist eine der Bands aus Ex-Jugoslawien, die im neuen elektronischen Jahrtausend angekommen sind und mit denen wir uns heute in der Breitband-Netzmusik ein bisschen auseinandersetzen. Harton ist ein Quartett und die machen jedenfalls ziemlich entspannte Musik, sozusagen entschleunigt. Und spitzen Songtitel haben sie auch. Zum Beispiel ein zufälliges Treffen mit dem linken Teil deines Lächelns um 13.47 Uhr. Da braucht man schon für den Titel so viel Zeit, dass das sozusagen schon Entschleunigung ist. Also hier Harton und Accident Meet with the Left Part of Your Smile at 13.47.
Breitband Topic.
Früher las man Zeitung und man schrieb Briefe, man hatte Zeit, es war eine andere Zeit. In der digitalen Welt sind Informationen permanent verfügbar, mit der neuen Handy-Generation sogar immer und überall. Aber der Segen ist auch ein Fluch. Neben der ständigen Verfügbarkeit gibt es auch die permanente Erreichbarkeit. Ein hoher Preis. Michael Mayer.
Was war die Zeit noch schön, so mag manch Geschäftsreisender denken, als man im Flugzeug noch nicht per Internet erreichbar war. Kaum eine Business Class kommt heute ohne diesen Service aus. Als er 2003 bei der Lufthansa eingeführt wurde, hielt sich die Begeisterung durchaus in Grenzen, denn gerade Geschäftsleute wollten auch mal ihre Ruhe haben und zumindest während des Fluges kommunikationstechnisch entschleunigen. Doch Pech gehabt, die Realität ist heute eine andere. Mails checken in 10.000 Metern Höhe, das gehört heute zu einem Geschäftsflug dazu. Da ist es für den Normalbürger schon leichter, sich den neuen Kommunikationstechniken zu verweigern. In Frankreich gibt es angeblich die höchste Zahl von Handyverweigerern unter 65 Jahren. Auf 10% schätzt man die Zahl derjenigen, die kein Handy haben, keines benutzen und nie planen, sich eines anzuschaffen. Diese Leute sind keine Revoluzer, sondern sie wollen keine Sklaven der Schnelllebigkeit werden, konstatierte der Medienphilosoph und Entschleunigungsbefürworter Paul Virilio. Das Neudeutsch Unpluggen oder auch Downshifting genannte sich Entziehen einer immer schneller werdenden Medienwelt gilt heute als Luxus. Und manche Mediennutzer gönnen sich diesen Luxus.
Ich habe entschieden, dass es für mich nichts ist, weil ich von Natur aus ein nervöser Mensch bin und ich nicht ständig sozusagen durch die Präsenz eines solchen Gerätes unter Druck gesetzt werden möchte. Es wird immer gesagt, es macht dich flexibel, man kann immer erreicht werden. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man sich mit Menschen über Handy verabredet, ich habe sowas schon mal ausprobiert, mir leihweise, dann hat das eigentlich eher Unverbindlichkeit zur Folge, weil man kann sich ja immer wieder anrufen, um etwas Neues auszumachen, falls was dazwischen kommt.
Ich möchte nicht 24 Stunden am Tag erreichbar sein, sondern ich möchte dieses Handy wirklich gezielt einsetzen, wenn ich halt erreichbar sein muss, zum Beispiel jobbedingt. Aber ich möchte für mich einfach auch diese Freiheit haben, eben nicht erreichbar zu sein.
Im beruflichen Umfeld ist das Entschleunigen in der Tat nicht immer so einfach. Da wirkt oft die Macht des Faktischen.
Das kann durchaus ein Problem sein, weil viele Leute ja davon ausgehen, dass man eben 24 Stunden am Tag erreichbar sein muss. Deshalb lehne ich es persönlich zum Beispiel auch ab, an meinem Handy eine Mailbox zu haben. Denn wenn Leute da eine Nachricht hinterlassen, ist es natürlich klar, dass sie auch darauf warten, dass man sich bei ihnen wieder meldet.
Ich glaube, dass jemand, der halt ständig irgendwie reagieren muss auf aktuelle Entwicklungen oder wenn ich, was weiß ich, Daybroker wäre, um sofort auf Kursverfall reagieren zu müssen, dann müsste ich sowas wahrscheinlich haben, um nicht vom Markt zu fliegen. Aber in meiner Situation brauche ich das nicht.
Auch das Internet erfreut sich nicht nur steigender Beliebtheit. In den USA haben einige Unternehmen ihren Mitarbeitern ein 3-mal pro Tag verordnet. Die Mitarbeiter sollen nicht öfter als 3-mal pro Tag ihre Mails checken, die Zeit lieber in ihre Arbeit stecken. Und auch im privaten Bereich gibt es hartnäckige Verweigerer. Laut dem letzten Internetatlas gibt es noch immer knapp 23 Millionen Männer und Frauen in Deutschland, die das Internet auf keinen Fall nutzen wollen. Für 14% bietet das Internet nichts, was sie bräuchten. Weitere Gründe lauten, die Internetnutzung sei zu teuer, zu kompliziert und zu zeitaufwendig.
Am Telefon bin ich jetzt verbunden mit dem Philosophen Peter Heintl. Sie sitzen in einer Almhütte in den österreichischen Alpen. Sind Sie entschleunigt und entspannt?
Natürlich, deshalb fahre ich ja hierher auf die Almhütte.
Okay, sagen Sie uns, warum lebt man ohne Netz und Handy besser?
Naja, Sie haben ja bereits durch meine Vorredner gehört, was alles passiert, wenn man sich dieser Technologie ausliefert. Natürlich hat es keinen Sinn zu leugnen, dass hier sehr viele Vorteile bestehen. Nur meine Vermutung ist eine doppelte. Einerseits, dass man keine Kultur noch entwickelt hat für diese Medien. Man könnte ja auch als Beispiel die E-Mail-Kultur oder Unkultur erwähnen. Nicht E-Mails, wo man oft pro Tag einige hundert bekommen kann, haben ja die metaphysische Eigenschaft, gleich beantwortet zu werden zu sollen. Also vor allem, wenn dann so Zeiten draufstehen wie abgesendet 23.45 Uhr, dann ist man ja in der Früh schon unter Druck und unter Verantwortung, sagt, er hat noch an mich gedacht, da muss ich doch gleich antworten. Also diese Form der Abhängigkeit der technischen Medien spricht für eine Unkultur.
Aber was hat das denn langfristig für Folgen, wenn man immer diesem Druck nachgibt?
Naja, die Folgen sind einfach die, dass alles relativ flüchtiger und oberflächlicher werden muss. Nicht, das kann man ja auch es wurde ein Brief erwähnt von früher, nicht, wo man sich hingesetzt hat, dann hat man geschrieben, dann hat man gedacht, das ist doch nicht der Richtige, dann hat man weggeworfen, nächsten Tag wieder geschrieben. Das heißt, es fehlen die Nachdenkpausen und auch die Distanz, die man braucht, um solche Medien richtig zu verwenden. Es nützt nichts, wenn man ihnen durchaus nur entspricht. Sie haben die Verfügbarkeit durch das Handy erwähnt. Handys sind ja auch ausgesprochene Pausenkiller. Wenn man eine Mailbox hat, dann rennt man in der Pause in irgendein Eck und hört sie ab, weil man ist ja ein verantwortungsbewusster Mensch. Das heißt, man kommt unter einem Dauerdruck, der Selbst- und Fremddistanz nicht mehr ermöglicht. Und diese Distanzlosigkeit führt zur Oberflächlichkeit und nicht nur zur Oberflächlichkeit, sondern auch zu einem permanent beschleunigten Kommunikationsprozess.
Ja, okay, Sie sitzen jetzt oben auf der Almhütte in einer relativ privilegierten Position. Ja. Sie haben eine Professur. Sie müssen eigentlich in, sagen wir mal ganz salopp, Sie müssen nicht am täglichen Leben so teilnehmen wie vielleicht jemand anders, der seine Brötchen in anderen Bereichen verdienen muss. Ist das nicht ein bisschen naiv auch, diese Vorstellung, dass man sich da aus allem rausziehen kann? Kann man die Zeit dann überhaupt noch zurückdrehen?
Nein, das soll man auch gar nicht. Man soll Kultur entwickeln. Sehen Sie, Sie haben völlig recht, dass ich natürlich in privilegierter Position bin und außerdem in einem Alter, wo Lebensdistanz sowieso schon Aufgabe geworden ist. Sie können ja auch in die Zusammenhänge hineinblicken, wo das zum täglichen Brot gehört, wo man berufsabhängig davon betroffen ist. Auch hier klagt man ja über eine Unkultur und auch hier ist es ja so, dass man fast in einer Versäumnisgesellschaft lebt, wenn man glaubt, bestimmte Medien nicht zu gebrauchen. Und das wirkt sich durchaus auch ineffizient aus. Es ist keineswegs so, dass unsere technologische Kultur auch ökonomische Effizienz bedeutet. Das ist insofern vermute ich, dass sich auch hier ein Nachdenkprozess mit der Zeit einrichten wird. Also Sie haben ja erwähnt, nicht, dass Internetverbote stattfinden, dass Mails am Freitag prinzipiell nicht genommen werden. Also hier beginnt ja schon etwas und die Abhängigkeit, in die wir uns begeben haben, die besteht immer, wenn etwas Neues kommt und es dauert eine Zeit, bis man dann eine Kultur entwickelt.
Sie haben in Klagenfurt eine Professur für Entschleunigung. Ist das richtig? Was machen Sie da?
Nein, die habe ich nicht. Das wäre ja seltsam. Ich habe eine Professur für Philosophie und Gruppendynamik. Aber ich habe einen Verein gegründet, der sich mit dem Thema beschäftigt und nennt sich Verein zur Verzögerung der Zeit.
Und den haben Sie vor 20 Jahren gegründet? Und
etwa, ja, 18 Jahren.
Hat das was gebracht?
Ich denke schon. Einerseits würden Sie nicht mit mir telefonieren, wenn es diesen Verein nicht gäbe. Also zum Beispiel die Medien, ja, die Sie vertreten, sind an diesem Verein und an seinen Aufgaben und an seinen Zielsetzungen sehr interessiert. Überall dort, wo Zeitbeschleunigung und Zeitverdichtung zum Thema geworden ist, auch im Sinne eines gemeinsamen Leidens, hat dieser Verein Funktion bekommen. Wir können Gutachten machen über Zeitorganisationen, wir haben Seminare, wir haben Erfahrungsaustausch und insofern auch einen Rückhalt einer Gesinnungsgesellschaft, denn wenn Sie allein hier tätig sind, dann sind Sie auf aussichtslosen Posten.
Meine Kollegin Vivian Perkovic, die Musik macht, ich weiß nicht, ob Sie die vielleicht auch gehört haben, die hat auch noch eine Frage an Sie. Vielleicht können Sie auch noch einen Tipp geben. Vivian?
Ja, genau. Ich höre, Sie sprechen davon, dass man eine Kultur finden muss. Aber Wie könnte denn so eine E-Mail-Kultur aussehen? Oder es gibt ja noch ganz viele andere Sachen. Twittern, SMS gehört wahrscheinlich auch dazu. Ist das nicht, wenn es sich bildet, schon allein eine Kultur? Einfach so, weil es so gewachsen ist ja irgendwie auch?
Naja, Kultur ist ja ein vielschichtiger Begriff. Früher hatten wir ja das Glück oder Pech, je nachdem wie man es nimmt, dass Institutionen, Rituale und so weiter für Kultur zuständig waren. Das heißt, man wurde dadurch auch gesellschaftlich geleitet und bestimmt. Das geht uns heute ab, wir müssen sie selbst entwickeln. Und da sind eigentlich alle Organisationen mit dazu aufgefordert. Ich kann Ihnen ein Beispiel sagen. In durchaus wirtschaftlichen Arbeitszusammenhängen gibt es Abteilungen, gibt es Organisationsbereiche, die sich zum Thema gemacht haben. Wie sollen wir mit dieser Technologie umgehen? Was passt zu uns? Und das meinte ich. Man muss einfach diese Technologie, so wie Sie es auch jetzt in der Sendung tun, zu einem kollektiven Thema machen. Und das kann man am besten vor Ort, wo man auch Entscheidungen trifft, wie man damit umgeht.
Vielen Dank, Peter Heintl. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß auf der Almhütte. Lehnen Sie sich zurück. Der Entschleunigungsprofessor von der Alpenuniversität Klagenfurt war das im Gespräch mit Breitband. Und Vivian, bei der Musik jetzt im nächsten Teil, gibt es jetzt auch den rechten Teil des Lächelns bei dir?
Nein, es gibt gleich pathetische Gitarren.
Breitband. Netzmusik.
Mit Vivian Perkovic. Popbox, das ist eine serbische Musikwebsite, die sich mit nationalen, regionalen und der internationalen Musikszene beschäftigt. Und wie in Serbien Radiosender nicht nur Radiosender, sondern auch Verlage und Internetprovider sind, so ist eine Musikwebsite nicht nur eine Musikwebsite, sondern auch ein Talentscout. Und natürlich gibt es auch da sowas wie entschleunigte Musik, zum Beispiel von der Band Harton. Vorhin hatten wir schon was gehört. Das Quartett aus 2 Gitarren, einem Schlagzeug und ab und zu einer Violine macht ganz entspannte Musik mit selbstironischen Titeln wie 2 Pathetic Guitars and 1 Violin. Und das hören wir jetzt. Two Pathetic Guitars and 1 Violin von Harton. Und da hatte der Titel ganz recht. Ich fand, diese Gitarren waren wirklich einigermaßen pathetisch. Gefunden habe ich ihn auf der Musikwebsite Popbox. Da gibt es aber auch ganz andere Musik. Die Band Tetra Punk macht, wie der Name schon verrät, eigentlich schrammeligen Punk. Aber ein Lied, das man von der Seite auch runterladen kann, vermischt schnelle Rhythmen mit traditionellem serbischen Gesang. Tetra Punk,
yeah.
Breitband Off-Topic.
Skandale um verloren gegangene Daten und die Diskussion um Datenschutz haben in diesem Jahr immer wieder die Schlagzeilen bestimmt. Nothing to Hide ist das Leitmotiv der 25. Jahrestagung des Chaos Computer Clubs in Berlin. Im Studio bei mir sind jetzt Frank Rosengart und Milos Meriak. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Sie sind beide direkt rübergekommen von der Tagung vom Chaos Computer Club.
Richtig, die Veranstaltung läuft jetzt seit heute Vormittag und auch noch die nächsten 3,5 Tage.
Die Stadt war entschleunigt. Sie sind gut angekommen.
Hat alles gepasst, ja.
Herr Meriak, Sie haben auf der Tagung das Open Beacon Projekt vorgestellt. Können Sie uns sagen, was das ist?
Open Beacon ist ein Projekt, bei dem wir mal selber Überwacher spielen wollten. Wir hatten praktisch uns eine Hardware überlegt, mit der wir die Kongressbesucher ausgestattet hatten, mit der wir feststellen können, wo sich die Besucher entlang bewegen. Und um der Sache dann noch eine draufzusetzen, auch mit wem die Besucher wann mit wem reden. Es hört sich natürlich jetzt seit dem Zusammenhang vom Chaos Computer Club natürlich dann sehr merkwürdig an, dass wir auf einmal Überwacher spielen. Aber es hat sich halt auch immer gezeigt, dass wenn man praktisch über solche Allerweltsdaten redet, zum Beispiel wohin bewege ich mich und mit wem spreche ich meine, das ist ein öffentlicher Raum. Eigentlich würde man jetzt halt sagen, na gut, ich habe ja nichts zu verbergen, sieht ja sowieso jeder, ist völlig unkritisch. Ja. Und dabei,
sagen Sie noch mal ganz kurz, wie das tatsächlich technisch ausgesehen hat. Sie haben gesagt, mit Hardware ausgestattet. Haben Sie den Leuten was in die Tasche gesteckt? Oder?
Ja, also wir hatten praktisch ein offenes Hardware-Projekt dazu gemacht, bei dem wir uns ein Gerät entwickelt haben. Das sieht aus wie praktisch so vielleicht wie ein 2-Euro-Stück, so eine kleine Anstecknadel praktisch, die halt sich die Besucher anstecken können sie bei uns praktisch dann kaufen. Wird angesteckt, die sendet praktisch dann ihre Kennung aus und die Kennung wird dann praktisch über Empfangsstationen, über das komplette Gelände verteilt, sind dann aufgenommen und darüber sehen wir, wo sich Personen entlang bewegen. Und die ganze Geschichte ist halt auf Offenheit ausgelegt, das heißt, wir möchten halt zeigen, wie solche Mechanismen dahinter halt auch aussehen.
Okay, wenn man diese Daten gewonnen hat, was kann man damit machen?
Naja, also es hat sich jetzt auch praktisch, das ist jetzt schon das dritte Mal, dass wir das praktisch hier auf dem Kongress machen und hat sich inzwischen auch spannende Projekte drumherum gebildet. Also es gibt da zum Beispiel eine interessante Gruppe aus Italien und zwar die Gruppe Social Patterns, die dann eben dann auch praktisch auf mit unserer Vorgabe, dass es halt ein offenes Projekt ist, praktisch auch eine offene Software zugeschrieben haben, die dann zum Beispiel dann schön visualisiert, wer praktisch wann mit wem redet. Also praktisch, wo ich dann zum Beispiel sehe, ich bewege mich durch den Kongress, ich rede mal mit einem, mal mit dem anderen, mit ein bisschen mehr. Und dann wird praktisch, während ich mich bewege, halt praktisch so ein schöner Graph erstellt, mit wem ich gesprochen habe und wie meine Beziehungen zum Beispiel in der Gruppe sind. Zum Beispiel, ob ich da in der Gruppe irgendwas zu sagen habe oder ob ich da praktisch nur irgendwie so nebenbei damit schwimme.
Und Herr Rosengart, Sie haben auch mitgemacht bei dem Projekt. Was halten Sie davon? Gibt es da auch Missbrauchspotenzial, was man mit den Daten anfangen kann?
Also was wir bei dem Projekt jetzt zeigen wollten oder bei dieser kleinen technischen Spielerei, möchte ich es mal nennen, ist eigentlich das, was zum Beispiel im Großen mit den Mobilfunknetzen jetzt schon möglich ist. Das heißt, was wir mit so einem kleinen, freiwillig in die Tasche gesteckten Peilsender realisiert haben, funktioniert eigentlich auch im Großen ganz genauso mit dem Handy, was ich in der Tasche habe. Das heißt also, die Mobilfunkbetreiber können über die Funkstationen die Telefone ziemlich genau anpeilen und können das, was wir im Kleinen auf Freiwilligkeit basiert machen und als offenes Projekt, wo also auch jeder entscheiden kann, ob er teilnimmt, machen die Mobilfunk oder können zumindest technisch die Mobilfunkbetreiber im ganz Großen machen und eigentlich mit jedem, der ein Telefon, Mobiltelefon in der Tasche hat.
Da gibt es doch diese Werbung, wo man sich angeblich was runterladen kann und damit auch verfolgen kann, ob jemand, wo der ist oder sowas. Funktioniert das tatsächlich? Also kann man sich das, wird ja immer in der Handywerbung irgendwie beworben.
Also die Mobilfunknetze sind zumindest in den Städten so eng, dass man ziemlich genau anpeilen kann, wo ein Telefon ist. Die Zahlen schwanken, wie genau das denn wirklich ist, aber es kann im Extremfall runtergehen bis 20 Meter, 50 Meter. Das heißt, man weiß also schon dann ziemlich genau, jedenfalls in welchem Haus jemand ist.
Und wenn ich mir so eine Applikation runterlade, läuft es dann?
Also die basieren eigentlich auf der Freiwilligkeit. Das heißt also, der Nutzer muss dann auch wirklich dann bestätigen, dass er dem eingewilligt hat. Da gibt es natürlich mal ein paar Tricks, die sich dann diese Anbieter auch zu Nutzen machen. Also dieses spioniere deine Freund aus oder schau, ob deine Freundin einen Liebhaber hat und so eine Geschichten. Das sind Sachen, die können tatsächlich in der Praxis funktionieren. Sind natürlich auch eine nicht ganz ungefährliche Sache. Aber letztendlich ist es auch nochmal ein ganz erträgliches Geschäftsmodell für die Mobilfunkbetreiber.
Gibt es noch andere Anwendungsgebiete? Wo kann man sowas noch einsetzen? In Krankenhäusern zum Beispiel, um zu sehen, wo die Patienten sich bewegen?
Ja, also es ist eine sehr spannende Anwendung, zum Beispiel Epidemiologie. Also praktisch, man kann natürlich jetzt mit dieser Technik, indem sich Leute annähern, man praktisch diese Näherung erkennt, dann eben zum Beispiel dann auch nachvollziehen können, wie zum Beispiel Krankheitskeime ausbreiten würden, kann zum Beispiel Modelle rechnen, weil es gibt halt keine vernünftigen Modelle, wie Leute interagieren sozial. Es hängt natürlich sehr stark ab, wo sie interagieren, ob es jetzt ein Krankenhaus ist oder halt ein Büro. Und da ist natürlich dann jeweils völlig andere Abläufe. Und mit solchen Ansätzen kann man natürlich dann zum Beispiel schon einfach dann sehr schöne Simulationen anstellen, wie würde sich zum Beispiel Viren halt ausbreiten und ähnliches. Also das ist natürlich dann auch immer eine sehr spannende Anwendung dafür.
Abschließend noch, was steht noch auf dem Programm bis zum Ende?
Wir haben ein ziemlich breites Programm. Der Chaos Communication Kongress, so heißt er richtig, ist eigentlich nicht nur eine technische Veranstaltung, sondern auch die sozialen Nebenwirkungen, politischen Nebenwirkungen, das Umfeld von Technologie beleuchten. Das heißt also, das ist keine rein Technikveranstaltung für Computerfreaks, sondern es können auch in Anführungszeichen ganz normale Leute kommen und werden auch da was finden, wo sie jetzt technisch nicht überfordert sind, sondern einfach Sachen, die in Richtung Netzpolitik, soziales Umfeld, Hacking nicht als technische Tätigkeit, sondern eher dieses Denken, was dahinter steht, kennenlernen. Und insofern ist das eine Veranstaltung auch für alle anderen. Und es gibt ein breites Programm.
Okay, es geht noch bis zum 30. Und ich bedanke mich bei euch für den Besuch. Das waren Miloš Merjak und Frank Rosengart vom Chaos Computer Club.
Breitband, Medien und Meinungen.
Tauziehen um den Berliner Verlag. Die britische Mediengruppe MECOM will sich nach einem Bericht des Branchendienstes Kress vom Berliner Verlag trennen. Der Kölner Verlag Dumont Schauberg sei an einer Übernahme interessiert, berichtete Kress am Freitag. Der Kaufpreis solle unter 200 Millionen Euro liegen. Im Berliner Verlag erscheint unter anderem die Berliner Zeitung, bei Dumont Schauberg etwa der Kölner Stadtanzeiger. Der Kölner Verlag plane eine weitreichende Fusion der Berliner Zeitung mit der im Jahr 2006 übernommenen Frankfurter Rundschau. Deren Chefredakteur Uwe Vorkütter war zuvor Chefredakteur bei der Berliner Zeitung, hatte das Blatt jedoch im Streit über den Sparkurs der britischen Mediengruppe verlassen. Die Verlagsgruppe Dumont Schauberg weist hingegen Medienberichte zu einem möglichen Kauf der Berliner Zeitung zurück. Die Geschäftsführung des Kölner Verlages teilte mit, sie werde sich zu diesem Zeitpunkt nicht äußern. Umsatzrekorde ohne Bücher. Der Online-Versandhändler Amazon hat eigenen Angaben zufolge das beste Weihnachtsgeschäft seit seinem Bestehen verzeichnet. Insgesamt hätten Kunden über 185 Millionen Produkte in der Weihnachtszeit geordert, teilte das Unternehmen am Freitag in Seattle mit. Standen in den letzten Jahren noch Digitalkameras, Navigationssysteme oder Spielkonsolen hoch im Kurs, finden sich in der Liste der beliebtesten Produkte 2008 vorwiegend DVDs, CDs und Computerspiele. Das am häufigsten verkaufte Produkt in Deutschland war in diesem Jahr das Echtzeit-Computerspiel World of Warcraft. Bei der Hitliste der als Internet-Buchhandel gestarteten Firma fällt auf, dass sich unter den Top 10 nur noch ein einziges Buch findet. Trendwende bei der Mediennutzung von US-Bürgern. Laut einer Umfrage des renommierten Pew Research Center for the People of the Press haben in diesem Jahr 40% der US-Bürger Nachrichten vorrangig im Internet gelesen. Im September 2007 waren es noch 24%. Bei den Befragten im Alter zwischen 18 und 30 Jahren liegen das Fernsehen und das Web als häufigsten genannte Quelle beinahe gleich auf vor den Tageszeitungen. Ähnliche Entwicklungen verzeichnete im Oktober 2008 die Allensbach-Studie auch für Deutschland. Zu den Top-Themen gehörten die Präsidentschaftswahlen sowie ab September die Finanzkrise. Piraterie als Marketingkonzept. Der Batman-Film The Dark Knight war mit bislang über 996 Millionen Dollar Einnahmen weltweit der erfolgreichste Film 2008. Dies hat vor allem mit seiner Beliebtheit in illegalen Tauschbörsen zu tun, erläutert Marcel Weiß auf netzwertig.com. Nach dem Kinostart in den USA wurden mit Videokameras abgefilmte Versionen schnell im Internet verbreitet. Zudem war der Film 2008 der mit Abstand erfolgreichste Film im Tauschnetz BitTorrent. Doch das massive File-Sharing des Films hat dem Erfolg keinen Abbruch getan. Im Gegenteil, es animierte Nutzer dazu, ihn auf einer großen Leinwand anzusehen. Kommerzieller Erfolg und Piraterie schließen sich nicht aus. Wer einen Weg findet, einen Mehrwert zu schaffen, wird von den Marketing-Effekten des illegalen File-Sharings sogar noch profitieren, heißt es in dem Blog-Eintrag.
Breitband. Netzmusik.
Mit Vivian Perkovic. Die Kritiker in Kroatien vergleichen Nipple People mit den Trip-Hop- und Downbeat-Bands Mochiba und Thievery Corporation. Und dafür sind wohl die entspannt bis sphärischen Beats und die Stimme von Josipa verantwortlich. Hier Nipple People und Broy. In der Breitbandnetzmusik im Deutschlandradio Kultur die kroatische Band Nipple People, deren Single Broj, das heißt Zahl, erscheint beim Künstlerkollektiv Jammert auf der ersten Compilation Jammert FM01, die im Januar erscheinen wird. Downloaden kann man diese Single aber jetzt schon. Den Link gibt es bei uns auf breitband-online.de. Aber Jammert ist nicht nur ein Kollektiv, sondern in erster Linie eine Band. Und die steht vielleicht exemplarisch für eine neue Generation Balkanmusiker. Die haben in den vergangenen Jahren auch die filigrane Elektromusik entdeckt und sich digital und diese Musik auch digital im Netz verzeiht. Damit sind die Kroaten weltweit alles andere als ganz vorne dabei. Aber schön, dass auch sie mittlerweile angekommen sind. In Serbien, Kroatien, Slowenien scheint es tatsächlich so zu sein, dass Ströme von aktueller Musik immer erst ein bisschen später ankommen und dann qualitativ hochwertige Musik auch später entwickelt wird. Und für die Compilation Jammert FM01 haben Jammert und deren Freunde und Gleichgesinnten alle Tonträger sich auf einem Tonträger versammelt und natürlich hat die Band auch mehrere Titel selbst dazugeschoben. Hier Nikok Janik Krivim, ich gebe niemandem die Schuld.
Oh,
jammert und Nikoga Jane Krivim im Breitband Netzmusik. Links gibt's bei uns dazu auf breitband-online.de.
Breitband Besprechung.
Der Medienstar der letzten Jahre, das Web 2.0, ist in der Krise. Blogs taugen nicht zur relevanten Gegenöffentlichkeit. Soziale Netzwerke werden von vielen nur noch als Profilsammelstellen betrachtet. User-generated Content, eins der Generalschlüssel für neue Geschäftsmodelle, ist mittlerweile zum Kulturfeind Nummer 1 verkommen. Der niederländische Medientheoretiker Gerd Lowink setzt sich kritisch mit Blogs und Co. auseinander. Mit meinem Kollegen Markus Heidmeier habe ich vor der Sendung über Gerd Lowinks neues Buch Zero Comments gesprochen.
Das Ganze ist eher eine Art Aufsatz- und Essaysammlung. Man kann aus diesen Aufsätzen ganz verschiedene Thesen rausholen. Es geht ja auch teilweise um abseitige Themen wie digitales Bauen in den Niederlanden, Netzwerkkulturen in Indien. Aber zentral sind eben zwei große Kapitel. Einmal die Einleitung mit dem etwas ironisch gemeinten Titel Stolz und Ehre des Web 2.0 und dann das Folgekapitel Blogging, der nihilistische Impuls. Das sind die beiden zentralen Kapitel. Das ist quasi die DNA, aus denen er alles ableitet, was dann die Folgekapitel angeht. Man kann das vielleicht in zwei, drei Thesen kondensieren, was er sagt. Einmal sagt er, das Web 2.0 hat es nicht geschafft, ein ökonomisches Modell hervorzubringen, was wirklich tragfähig ist, was auch für Nutzer und für Open-Source-Projekte wirklich tragfähig ist. Dann das Zweite, was er sagt, ist, dass die Blogs es trotz des ganzen Getöses der letzten Jahre nicht geschafft haben, zu einer wirklich substanziellen Gegenöffentlichkeit zu werden. Und vielleicht drittens noch, dass bei aller Euphorie bezüglich der Demokratisierung der Kommunikationsmittel man nicht vergessen darf, dass es eine ganze Menge Schattenseiten gibt. Stichwort Hetze, Propaganda, gibt es ja einige Beispiele. Das sind so die zentralen Thesen, um die es geht.
Ja, vielleicht können wir da mal ein bisschen näher drauf eingehen auch. Also die drei Hauptthesen, haben Sie gesagt, es ging los mit der ökonomischen Tragfähigkeit, die man nicht erreicht hat. Sagt er dann auch, warum es nicht geht, woran es gelegen hat?
Nein, er sagt, es gibt seitdem das Web 2.0 euphorisch gefeiert wird, gibt es so eine kostenlose Ideologie. Alles, was frei ist, ist gut im Netz. Alles, was kostenpflichtig ist, ist problematisch. Und er stellt die Frage, ob das nicht eine große Illusion ist. Denn auf der einen Seite haben wir viele kostenlose Angebote, Stichwort Google-Applikation, Stichwort Networks, in die wir rein können, kostenfrei MySpace oder Facebook. Und deren Ziel ist es ja nicht, wie bei einer NGO zum Beispiel, die Menschen mit einer Internetgrundversorgung auszustatten, sondern das Ziel ist ja eigentlich, möglichst viele Inhalte zu generieren, damit die Menschen da hinkommen, damit dann dort vor Ort diese Menschen, die da sind, die ihre Profile hinterlassen, wie elektronische Spuren, denen zum Beispiel viel Werbung oder Klingeltöne anzudrehen. Auf der anderen Seite sagt er, wir haben eine kostenlose Kultur, was diese ganzen Open-Source-Projekte angeht. Das findet er sehr gut, sehr wichtig. Er stellt nur die Frage, soll man dieses Modell jetzt übertragen auf eine Netzwirtschaft oder auf volkswirtschaftliche Kontexte. Und da macht er ein ganz großes Fragezeichen. Er sagt, wie soll das denn eigentlich gehen? Wo kommt denn der Mehrwert her und wie wird er dann irgendwann mal abgeschöpft? Das ist ja außerordentlich problematisch.
Aber er hat auch keine Antworten darauf, wie es gehen
könnte. Er stellt die richtige Frage. Er geht ganz anders als Andrew Keen beispielsweise, sehr analytisch daran, überhaupt nicht polemisch. Er hat hier und da so einen Gestus des Dissidenten auch, aber bei weitem nicht so wie der große Antichrist des Internets, was ja Andrew Keen gerne macht. So geht er gar nicht vor. Aber die Antwort bleibt er letztlich schuldig. Er sagt, wir müssen jetzt gemeinsam starten, eine neue Internetkultur zu entwickeln gemeinsam. Und das ist der große Unterschied zum Beispiel zu Andrew Keen, der mit der Stunde der Stümper ja ziemlich Furore macht gerade.
Und in der Diskussion, im ganzen Diskurs, wo steht er denn? Da gibt es denn überhaupt Leute, die eine Antwort haben im Moment?
Ich glaube, ihm geht es vielmehr darum, so einen Reflexionsprozess zu starten, zu sagen, lasst uns mal die Euphorie ein bisschen bremsen, ja? Stichwort Kostenlos-Ideologie, das alles mal ein bisschen zurückfahren und untersuchen, was passiert eigentlich wirklich, Stichwort Blogs. Er sieht natürlich schon, dass Blogs einen extremen Effekt hatten in den letzten Jahren, dass sich extrem viel verändert hat. Er beschreibt den Vorgang aber so, dass er sagt, natürlich haben die Millionen Blogs, die etabliert worden sind, dafür gesorgt, dass die Massenmedien erodieren. Aber sie haben keine Gegenöffentlichkeit erzeugt, die die Massenmedien an den Stellen, wo sie stehen, ablösen. Es ist nicht so, dass jetzt die Nachrichten über die Blogs konsumiert wurden, sondern eher der Wert der Nachricht als solcher, der ist erodiert. Er sagt, dass Universum der Blogger ist so ein riesiges Universum der Millionen Meinungen, was in sich zurückgekrümmt ist. Die suchen nicht mehr nach der Nachricht und der Wahrheit, sondern das Geplauder ist zum Wert geworden. Und das ist das, was er mit nihilistischer Impuls beschreibt. Also er ist eher in so einer beschreibenden Rolle, als in einer Rolle, wo er Position bezieht. Er sagt nicht in diesen alten antagonistischen Konflikten, ich bin pro oder contra. Er sagt, diese antagonistischen Konflikte, die aufrechterhalten werden, Journalismus versus Blogger, kostenfrei versus kostenpflichtig, das sind Nebelkerzen, die geworfen werden, die eigentlich nur verschleiern sollen, dass wir es mit einem sehr komplexen Kontext zu tun haben, in dem wir nach neuen Antworten suchen müssen.
Das heißt, man darf der Versuchung nicht erliegen, im Prinzip die althergebrachten Modelle, die wir kennen, sowohl wirtschaftlich als auch im journalistischen, pluralistischen Meinungsbild zu übertragen auf dieses Ding, Internet, das ist was ganz Neues. Niemand weiß, wie es richtig funktioniert. Ist das so ein bisschen die Quintessenz des Buchs?
Teils, teils. Also er sagt, natürlich können wir die alten Muster nicht übertragen, diese alten antagonistischen Konflikte können wir da nicht weiterführen. Das sind Ablenkungsmanöver. Er sagt aber auch, dass wir es eigentlich weiterhin mit Strukturen zu tun haben, die auch eine gewisse Verwandtschaft zu dem davor haben. Also er ist auch ein bisschen ambivalent. Wir haben weiterhin große Machtzentren. Wir haben eine Ideologie im Netz, alles ist kostenfrei, Demokratisierung der Kommunikationsmittel. In Wahrheit haben wir aber beispielsweise große Zentren wie Google. Ja, große Firmen, die bestrebt sind, letztlich diese riesige dezentrale Struktur wieder zu zentralisieren. Und davor warnt er natürlich ganz ausführlich.
Okay. Zero Commands, das Buch von Gerd Loving. Markus Heidmeier, Sie haben es gelesen. Sie sagten eingangs des Gesprächs, das sei eine riesige Sammlung von Aufsätzen und Essays. Ist das denn überhaupt lesbar? Können Sie es empfehlen?
Es ist sehr gut lesbar sogar. Er hat einen immer wieder leichten, ironischen Ton. Das macht auch viel Freude, es an vielen Stellen zu lesen. Wie ich schon am Anfang sagte, ist einfach die Qualität der Aufsätze sehr unterschiedlich. Es gibt auch Themen wie neue Medienkunst, etwas abseitiger. Es gibt Themen wie Netzwerkkulturen in Indien, auch etwas abseitiger. Sicherlich interessant, aber die Qualität ist gerade bei den beiden großen Hauptthemen im Eingang des Buchs gut, sehr lesbar. Macht viel Freude.
Markus Heidmeier war das über Zero Commands von Gerd Loving. Das Buch ist bei Transkript erschienen, hat 332 Seiten und kostet 28,80 Euro.
Breitband, Netzmusik.
Mit Vivian Perkovic und Bilk, nicht Düsseldorf Bilk, wie Kollege Jedicke gerade sagte, sondern mit Bilk, einer Band aus Zagreb. Big Beat aus Zagreb mit Synthesizern, die irgendwie an das französische Duo R erinnern. Objects von Bilk war das. Und Bilk sind radioaktiv. So heißt das Debütalbum der vierköpfigen Band, die es schon seit 1999 gibt. Und ich rate Ihnen, die zwei downloadbaren Lieder von der Bilk-Homepage runterzuladen. Die Links gibt's auf breitband-online.de. Denn am 1. Januar können Sie solche sanft vitalisierende Musik bestimmt gegen den Neujahrskater gebrauchen. Hier Bilk nochmal mit Gone to Texas. Bilk aus Zagreb sind nach Texas gegangen, Gone to Texas. Den Link zu diesem Titel finden Sie bei uns auf breitband-online.de.
Breitband Blockspiel.
Und da gilt heute das Motto: Dichtkunst trifft Alltag. Selige Sehnsucht, ein Goethe-Gedicht in der Version von Morgö, ist unser Blockspiel der Woche.
Los.
Selige Sehnsucht.
Selige Sehnsucht.
Aber ohne Brille sehe ich nichts.
Kennt ihr nicht.
Selige Sehnsucht.
Das soll von Goethe sein?
Hört an mich, guck mich an, das peinlich mal.
Sagt erst niemand, nur den Weisen.
Sag es niemandem.
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 Nur den Weisen.
Sag es niemandem.
Weisen, weil die Menge gleich verhörnet.
Ich kann nicht lesen, Mann.
Sag es niemand, nur den Weisen,
weil die Menge gleich,
verhöhnt.
Verhöhnen. Nein, nicht durch.
Das Leben.
Das Leben will ich preisen.
Nein, nicht durch.
Das Leben will ich preisen, das nach Eisen
flammentot sich
sehnet.
Das Lebendige will ich preisen, das nach flammentot sich sehnet.
Gefällt mir nicht.
Das Leben.
Fremde.
Dann gefällt dich fremde Fühlung, die dich zeugte, wo du zeugtest.
Bin die liebe nächste Fühlung, die dich zeugte, wo du zeugte.
Fremde.
Überfällt dich fremde Fühlung,
wenn die stille Kerze leuchtet.
In der Liebesnächte Kühlung,
die dich
Überfällt dich jemanden,
wenn die stille Kerze leuchtet.
Nicht mehr bleibest du umfangen in der Finsternis Beschattung und dich reist neu Verlangen.
Auf zu höherer Begattung.
Sei täglich.
Keine Ferne macht dich
schwierig, kommst geflogen, gebannt.
Und zuletzt
bist du Schmetterling,
gierig verbrannt.
Bist du Schmetterling, verbrannt?
Und solange du das nicht hast,
diese Stirb und werde.
Du bist nur ein trüber Gast.
Bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde? Oh, was ist das denn für ein Scheiß?
Du verstehst was, was ich sage? Nein, ja.
Ein trüber Gast auf der dunklen Erde, das Blockspiel der Woche. Das war's auch schon vom Breitband. Hier geht's nach den 15 Uhr Nachrichten weiter mit der Deutschlandrundfahrt. Heute aus dem Eichsfeld in Thüringen. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Jedicke. Das letzte Wort hat Vivian mit der Netzmusik. Gibt's noch mal was gegen den Silvesterkater?
Nein, es gibt noch mal was für die Entschleunigung. Aber mit Trains liefert Harton jetzt eine Band, die ich ja vorhin schon vorgestellt habe, die Imitation eines Zuges mit Schlagzeug, zwei Gitarren und Violine. Und ich steig gleich auch in den Zug. Einen schönen Tag. Tschüss.